Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Das Theaterhaus Jena ist zum Abschluss des Berliner Theatertreffens für seine Aufführung Die Hundekot-Attacke mit dem Dreisat-Theaterpreis ausgezeichnet worden. Und ein junger Schauspieler dieser Produktion bekam am Mittag den Alfred-Kerr-Darstellerpreis. Nikita Buldirski. Er und das Kollektiv aus Jena bekommen Platz in unserer heutigen Theatertreffen-Bilanz. Wir fragen, warum die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck außerhalb Deutschlands viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als hierzulande. Sie steht auf der Shortlist für den International Booker Prize. Der wird morgen in London vergeben. Viel diskutiert wurde über Pfingsten ein neues Kirchenmanifest. Die InitiatorInnen machen Vorschläge, wie die 40.000 Kirchen in Deutschland in Zeiten Klammerkassen erhalten und umgenutzt werden könnten. Mit der Überschrift Staatstrauer und Feuerwerk fasst die Taz die Reaktionen auf den Tod des iranischen Präsidenten Raisi zusammen. Er kam gestern bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Die Staatsmedien betrauern Raisi wie einen Märtyrer. Doch in verschiedenen Städten feiern die Menschen, denn viele haben unter dem extremen Hardliner Raisi leiden müssen. Aber wird sich nun wirklich etwas ändern im Iran? Benjamin Weber hat viele Stimmen dazu eingeholt.
Ali ist Anfang 30 und Buchhalter. Weil er keinen Job findet, arbeitet er als Taxifahrer in Teheran. Er glaubt nicht, dass der Tod von Präsident Raisi große Auswirkungen auf das Land hat. Es wird sich im Grunde nichts ändern. Die Rhetorik wird die gleiche sein wie vorher und die Exekutive wird durch eine andere Exekutive ersetzt. Die Säulen des Systems werden wie immer sein. Auch Reza, der in einem Waschsalon arbeitet, geht nicht von Verwerfungen aus. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Politiker weg ist oder eben tot. Jemand wird ihn ersetzen und die Geschäfte gehen weiter. Wer Raisi ersetzt, das regelt die iranische Verfassung. Im Falle von Krankheit oder Tod des Präsidenten übernimmt der erste von insgesamt 12 Vizepräsidenten die Geschäfte, wenn der oberste Führer dem zustimmt. Das hat Ayatollah Ali Khamenei bereits getan und Vize Mohammad Mokhber zum Interimspräsidenten ernannt. Er ist, wie der verstorbene Raisi auch, ein Vertrauter Khameneis und hat jetzt 50 Tage Zeit, um Neuwahlen zu organisieren. Ob es dazu wirklich kommt? Mehdi Javidpour hat lange für die staatliche Nachrichtenagentur IRNA gearbeitet. Er kennt sich aus und ist skeptisch. Die Verfassung erlaubt alles. Ich denke nicht, dass es schon entschieden ist, ob sie wirklich eine Wahl abhalten oder ob sie nicht doch die nächsten 4 Jahre mit dem Interimspräsidenten weitermachen. Professor Yasser Ershad Manesh sieht das anders. Er ist Politologe und steht den Hardlinern um Raisi und den Revolutionsgarden nahe. Die iranische Regierung hat es immer geschafft, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Neue Persönlichkeiten groß zu machen, das ist eine Kunst der iranischen Regierung. Mit Sicherheit wird innerhalb von 50 Tagen ein neuer Präsident gewählt. Im Iran liegt die Macht nicht beim Präsidenten, sondern beim obersten Führer, bei Ayatollah Ali Khamenei. Der verstorbene Ebrahim Raisi galt auch als ein Nachfolgekandidat von Khamenei, unterstützt von den mächtigen Revolutionsgarden. Der Hubschrauberabsturz verschiebt die Verhältnisse. Und zwar zugunsten von Ayatollah Ali Khameneis Sohn. Das sagt Katayoun Amirpour, Professorin der Islamwissenschaft an der Universität zu Köln.
Also Khamenei versucht ja durchaus auch seinen Sohn Mujtaba da zu installieren. Und das dürfte ihm dann jetzt ja noch ein bisschen leichter fallen, wo Raisi nicht mehr da ist.
Ali Khameneis Sohn Mojtaba hat zwar wenig Regierungserfahrung, aber für ihn könnte sprechen, dass es ein gewisses Anforderungsprofil gibt für den Job des obersten Führers.
Also man braucht ja einen, der ziemlich ideologiesicher ist. Dann muss er einen schwarzen Turban haben, weil diese Position auf jeden Fall von jemandem ausgefüllt werden muss, der als Nachkomme des Propheten gilt. Insofern halte ich Mujtaba tatsächlich für den wahrscheinlichsten.
Dass der Iran instabiler würde, das glaubt Amirpour nicht. Auf der Straße in Teheran gibt es noch ein anderes Thema, Geld. Die Geschäftslage hat sich durch die Sanktionen verschlechtert und wird jetzt noch schlechter werden, sagt der Händler Rahim. Ähnlich denkt der ehemalige Journalist Mehdi. Meine größte Sorge ist, dass der Geldautomat nicht mehr als 200 Toman auszahlt und das Geld wertloses Papier ist. Die wirtschaftliche Lage ist schlimm genug. Während Ayatollah Khamenei 5 Tage Staatstrauer ausrief, feiern andere Raisis Tod, weil er für tausende Hinrichtungen in den 80er Jahren verantwortlich sein soll und für das brutale Vorgehen zuletzt gegen die Demonstrationen nach dem Tod von Jina Mahsa. Bashar Amini. Im Internet geht ein schnell getexteter Song viral. Aus der Sicht einer Gruppe Wölfe wird dort die Nachricht eines Hubschrauberabsturzes im Wald besungen. Die Wölfe wissen zwar nicht, ob die Besatzung noch lebt, aber sie haben Hunger und sind auf der Jagd.
Die Reaktionen auf den Tod des iranischen Präsidenten Raisi sind also sehr unterschiedlich, wie Benjamin Weber berichtet. Neuwahlen für das Präsidentenamt wurden am Abend für den 28. Juni angekündigt. Am Abend ist in Berlin das Theatertreffen zu Ende gegangen. Wir haben mehrfach vom Festival berichtet und wollen Bilanz ziehen mit unserem Theaterkritiker André Mumot. Hallo.
Hallo.
André hat sich die heutige Abschlussdiskussion der Jury angeschaut und wir waren beide sehr gespannt darauf, wem die Schauspielerin Ursina Lardi als Alleinjurorin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises ja, wem sie den mit 5.000 € dotierten Preis verleiht.
Ja, das war wirklich spannend, weil das hat sogar die Jury zugegeben, sie haben es ihr nicht leicht gemacht. Es gab gar nicht so viele junge Darstellerinnen und Darsteller in den Inszenierungen zu sehen. Sie hat sich dann entschieden für Nikita Buldirsky und der hat sich heute Mittag auch entsprechend gefreut.
Es ist für mich ein einziger Fiebertraum hier. Ich möchte sagen, es ist wahnsinnig toll, dass wir mit unserem Stück hier spielen durften, dass wir 4-mal spielen durften, dass wir so toll ankommen. Anscheinend, wir werden immer draußen angesprochen und das heute auch ist ein tolles Feedback. Trotz Einzelpreis muss ich sagen, es ist eine kollektive Arbeit und jede einzelne Leistung in unserer Arbeit ist auch dem Kollektiv zu verdanken. Ja, wow.
Diese besondere Produktion vom Theaterhaus Jena wurde heute nach der letzten Vorstellung auch mit dem Dreisat-Theaterpreis ausgezeichnet. Das war schon vorab bekannt. Damit gehen weitere 10.000 € ans Theaterhaus Jena. Kann man sagen, mit dem Theaterhaus Jena und eben auch diesem Schauspieler Nikita Buldirsky schlägt die Provinz die Metropolen in diesem Jahr?
Ein bisschen schon. Ich finde, es ist der stärkste Abend des Festivals. Es ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die die hinlegen. Das Witzige daran ist ja, dass es in dem Stück genau darum geht. Also das muss man vielleicht noch mal sagen. Da sitzen 6 Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Ensemble auf der Bühne und erzählen uns die Entstehungsgeschichte eines Stückes, in dem eigentlich dieser Fall aufgearbeitet werden soll, über den wir letztes Jahr viel gesprochen haben, als der Choreograf Marco Goecke Hundefäkalien ins Gesicht unserer Kollegin, der Kritikerin Wiebke Hüster, bei einer Aufführung oder in der Pause gerieben hat. Und die haben sich überlegt, kann man daraus nicht vielleicht ein Erfolgsstück für Jena machen, damit endlich mal auch wir da in der Provinz wahrgenommen werden. Und das hat funktioniert. Das ist ein hinreißender Abend, weil er auf eine herrlich selbstironische und doch auch aber ernsthafte Weise den Entstehungsprozess so eines theatralen Kunstwerks nachzeichnet, mit wahnsinnig viel Humor, mit so kleinen, feinen Geschichten, die da eingewoben werden. Da werden Figuren auch ganz lebendig. Die werden die großen Themen auch angesprochen, aber auf leichtfüßige Weise. Und insofern ist das eine reine Ensemblearbeit. Aber ich finde es auch richtig, dass Ursina Lardi diesen Schauspieler hervorgehoben hat und ihm diesen Preis auch gegeben hat, weil der ganz, ganz starke Momente hat. Er hat einen hinreißenden Hip-Hop-Moment an diesem Abend. Das hat das Publikum gefeiert und deshalb ist auch dieser Preis sehr angemessen.
Heute Mittag gab es die Abschlussdiskussion der 7-köpfigen Jury. Wie ist das? Klopft man sich da gegenseitig nochmal vor Publikum auf die Schultern? Oder gibt es da auch kritische Töne oder Anregungen fürs nächste Jahr?
Es ist kein kontroverses Festival gewesen in diesem Jahr, das muss man sagen. Von vornherein hieß es auch gute Auswahl. Niemand hatte so richtig was dagegen und die Jury war auch mit sich selbst ganz zufrieden. Diesmal saß niemand vom Internationalen Forum mit auf dem Podium wie im letzten Jahr. Das sind die Beobachterinnen und Beobachter von außen, die das sehr kritisch hinterfragen. Das hat diesmal sozusagen außerhalb der Diskussion stattgefunden und das hat die Jurorin Eva Behrendt auch entsprechend berichtet.
Wenn wir zum Beispiel mit dem Internationalen Forum sprechen, also mit jungen TheatermacherInnen aus der ganzen Welt, haben wir schon ganz klar die Rückmeldung bekommen, dass die Auswahl des Theatertreffens diese Diversität, die sie selber empfinden in der Gesellschaft, nicht auf dem Theatertreffen wieder gespiegelt sehen. Und ich kann Ihnen da auch nur beipflichten, das ist tatsächlich nicht der Fall. Und es ist auch so, dass vor allem in der freien Szene man das eigentlich schon sehr viel weiter ist. Und gleichzeitig, wir haben auch viel gesichtet in der freien Szene, sind aber uns nicht bei so vielen Inszenierungen einig geworden. Also das ist vielleicht tatsächlich ein Problem, beziehungsweise da würde ich sagen, da läuft auch noch eine große Diskursschlacht.
Die Diskursschlacht läuft, aber es sind eigentlich alle relativ zufrieden damit gewesen, dass das große Schauspielertheater, das sinnliche Theater in diesem Jahr im Mittelpunkt stand bei der Auswahl und nicht so sehr aktivistische oder primär politisch motivierte Abende.
Das Theatertreffen hat sich also nach dem chaotischen Vorjahr unter seiner neuen Leiterin Nora Hertlein-Hull auf den Markenkern, könnte man sagen, besonnen, auf 10 bemerkenswerte Inszenierungen mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern und einem konzentrierteren Rahmenprogramm. Sind Sie denn zufrieden jetzt mit dem, was Sie in den vergangenen 19 Tagen in Berlin erleben konnten?
Ja, da waren großartige Abende dabei. Das große Schauspielertheater, das Star-Theater, stand auf erstaunliche Weise im Mittelpunkt, wobei mir da gar nicht unbedingt diese Abende am besten gefallen haben. Also es gab einen Macbeth aus Bochum in der Inszenierung von Johann Simons mit Jens Harzer. Der hat eigentlich in Berlin für ziemliche Langeweile gesorgt. Vielen hat das gar nicht gefallen, was in Bochum gefeiert wurde. Und es gab auch eine Inszenierung der Vaterlosen von Tschechow von Jette Steckel mit großer Starbesetzung.
Joachim
Meyerhoff in der Hauptrolle als Platonow. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber dann kommt Valerie Czeplanova gleich zu Beginn und spielt den Nathan und bringt diese Ringparabel mit einer wirklich markerschütternden Intensität auf die Bühne. Das werde ich wirklich nicht vergessen. Und dann ist da natürlich die grandiose Lina Beckmann in ihrem Solo Laios, wo sie eine hinreißende schauspielerische Differenziertheit an den Tag legt zwischen Humor und Natürlichkeit und großen Gesten. Und das macht sie alles fast schon auf eine bodenständig, ganz rabiate Weise. Und man verfällt dieser Schauspielerin total. Oder auch bei dem Falk-Richter-Abend The Silence gibt es ein großartiges Solo des Hauptdarstellers. Da waren großartige schauspielerische Leistungen zu sehen und das hat mich auch sehr beeindruckt. Dimitri Schad ist das bei The Silence, sollte man auch sagen.
Haben Sie jetzt schon alle Ihre Highlights verbraten oder ist noch eins übrig?
Ja, ich glaube, was man wirklich sehen kann, ist, dass das Theater sich auch bei dieser Hundekot-Attacke und auch bei anderen Aufführungen in diesem Theatertreffen wirklich von seiner prallen, freudvollen Seite zeigt. Wir spielen, wir wollen zeigen, dass wir spielen, dass wir auch in Rollen schlüpfen. Und da ist riesenhaft in Mittelerde eine ganz besondere Produktion gewesen vom Schauspielhaus Zürich, weil da Schauspieler auch aus dem Ensemble vom Theater Hora und vom Helmi Puppentheater dabei waren. Das Theater Hora besteht aus Schauspielerinnen und Schauspielern mit Behinderung. Und die haben den Herrn der Ringe da auf die Bühne gebracht. Und zwar wirklich, nicht als Parodie und nicht nur ironisch, sondern mit einer ungeheuren Lust daran, diese Kämpfe zu spielen und diese großen Konfrontationen und Drachen und Elben und all das. Und das hatte einen hinreißenden Charme. Das Publikum hat wirklich strahlend daneben gestanden und hat das auch wirklich zu schätzen gewusst, dass das Theater sich da auch mal auf sich selbst besinnt und sagt, wir wollen spielen, wir wollen zeigen, was wir können und wie viel Lust und wie viel Freude das machen kann. Und damit geht man, glaube ich, auch aus diesem wirklich bemerkenswerten Theatertreffen raus.
3 der Inszenierungen sind noch lange in der Dreisat-Mediathek zu sehen. Die Stücke Laios aus Hamburg, Macbeth aus Bochum und Bucket List aus Berlin. Zum Abschluss des Berliner Theatertreffens das Fazit von André Mumont. Dankeschön.
Sehr gern.
Ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
Ja, ich auch.
Woran liegt es, dass die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck im Ausland so viel mehr Wertschätzung erfährt als in Deutschland? Ihre übersetzten Romane werden in vielen Ländern mit Preisen ausgezeichnet. In den USA wird sie für den Literaturnobelpreis gehandelt. Und jetzt ist Erpenbecks jüngster Roman Kairos sogar für den International Booker Prize nominiert. Der liegt im Anerkennungsranking gleich hinter dem Nobelpreis und wird an diesem Dienstagmorgen in London vergeben. Corinne Orlowski über die internationale Bedeutung der ostdeutschen Schriftstellerin Jenny Erpenbeck.
Es scheint, als ob Jenny Erpenbeck gerade einen Kairos-Moment erlebt. Kairos, das war für die alten Griechen der günstige Moment. Und Kairos, so lautet der Titel von Jenny Erpenbecks jüngsten Roman, mit dem die 1967 in Ostberlin geborene Schriftstellerin gerade auf der Shortlist eines der wichtigsten Literaturpreise der Welt steht, dem International Booker Prize.
Ja, was soll man sagen? Ich habe sehr viel Glück gehabt. Und wie viel Glück ich hatte, wird mir eigentlich erst jetzt so richtig klar.
Erpenbeck ist zum 5. Mal für den International Booker Prize nominiert. So häufig wie keine andere Deutsche. Damit hat sie Daniel Kehlmann mit 4 Nominierungen überholt. Und sie hat den Preis schon einmal gewonnen, 2015. Das hat vor ihr nur ein einziger deutscher Autor geschafft, W.G. Sebald.
Ja, es ist natürlich schon toll, aber es ist, wie soll man sagen, es ist ja nicht wie beim Sport. Also wenn man jetzt sagt, ja, der Kehlmann hat 4 Nominierungen und ich habe 5. Also das ist ja nicht so, als ob man jetzt eine Geschwindigkeit schafft beim 100-Meter-Lauf.
Klar, Bücher lassen sich nicht vergleichen. Doch misst man Erpenbeck an ihrer Preisliste, müsste sie eigentlich die bedeutendste lebende Schriftstellerin deutscher Sprache sein. Nur wird sie hierzulande nicht als die Star-Autorin gesehen.
Ach, ich glaube, in Deutschland ist die Kritik anders als im englischsprachigen Raum. Also es wird, glaube ich, generell mit mehr kritischem Bewusstsein als mit Neugier und Euphorie auf die Bücher geschaut und auf die Autoren. Aber die Deutschen behandeln mich auch nicht so schlecht.
Trotzdem war ihr Roman Kairos weder für den Preis der Leipziger Buchmesse noch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ein Buch, das gerade international als unvergessliches Meisterwerk gefeiert wird. Die New York Times sieht sie als künftige Nobelpreisträgerin. Erpenbeck vermutet, die Diskrepanz liege am Thema. In Kairos schreibt sie über die untergehende DDR und die Verwerfungen der Wendezeit.
Ja, manchmal hatte ich so das Gefühl, dass sobald dieses Signalwort Ost-West auftaucht, machen die deutschen Leser eher zu. Oder ja, wie soll ich sagen, ist das Interesse ein anderes, zumindest in der westlichen Hälfte von Deutschland, weil es ist ja auch schwierig in einem Land, wo beide Hälften in das Problem verwickelt sind, aber nicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben.
Da schaut der englischsprachige Raum ganz anders drauf. Erpenbeck beobachtet ein großes Interesse an Geschichten über die DDR.
Es gibt gerade jetzt auch in Amerika und auch in England doch ein Nachdenken darüber, ob man irgendwie doch noch aus diesem Kapitalismus rauskommt, ob es irgendwelche Alternativen gibt. Und es gibt tatsächlich ein großes Interesse daran zu verstehen, woran diese vermeintliche alternative DDR gescheitert ist.
Doch warum ist dann Jenny Erpenbeck im Ausland so erfolgreich und nicht etwa Lutz Seiler? Um auf dem englischsprachigen Markt präsent zu sein, benötigt man Fürsprecher. Hiesigen Verlagen fällt es sehr schwer, Lizenzen nach Großbritannien oder Amerika zu verkaufen. Machen Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche über 60% aus, schaffen es umgekehrt nur 4% der deutschen Bücher ins Englische. Und da hat Jenny Erpenbeck den Sprung schon Ende der 90er Jahre geschafft. US-amerikanische Schriftstellerinnen wie Nicole Kraus oder Claire Massoud beziehen sich auf ihr Schreiben. Da braucht es auch gute Übersetzer. Und die hat Jenny Erpenbeck. Kairos hat Michael Hoffmann übertragen.
Wenn man seinen Namen nennt, dann sagen alle immer nur, he's brilliant, he's a genius.
Als Hoffmann die Anfrage bekam, Erpenbeck zu übersetzen, hat er gleich zugesagt.
Ich finde, vieles derzeit in England und Amerika ist, ich würde sagen, albern, ist unseriös. Escapism oder bezieht sich nur auf den Einzelnen, nur auf Identity.
In Kairos ist Identität weniger Thema. Der Roman besteht aus Erinnerungsfetzen, bildhaften Szenen, in denen das alte Berlin aufersteht. Hoffmann glaubt nicht, dass es allein der historische Hintergrund ist, der die Leser interessiere. Erpenbeck erzählt eigentlich eine unerhörte Liebesgeschichte zwischen einer 19-Jährigen und einem 34 Jahre älteren Mann, die zeitgleich mit dem Regime zugrunde geht.
Ich glaube, man liest das wirklich als eine etwas eklige Liebesgeschichte. Kairos hat einen Sog. Ich finde, die Jenny als Autorin hat was, ich würde sagen, Kristallines. Sie sieht die Sachen immer von allen Perspektiven, durch alle Richtungen.
Michael Hoffmann hat bereits über 80 Bücher aus dem Deutschen übersetzt. Vorrangig Klassiker wie Josef Roth oder Franz Kafka.
Es mag auch sein, dass es für sie der Moment gekommen ist. Also das Deutsch, was immer mit Gosse und Böll gleichgesetzt wurde, dass diese Zeit jetzt vorbei ist und dass eine neue Zeit her muss für den sozusagen den internationalen Leser.
Also der günstige Augenblick, der Kairos-Moment von Jenny Erpenbeck? Ist sie tatsächlich gerade die wichtigste lebende deutsche Autorin, Michael Hoffmann?
Es würde mich nicht wundern, wenn. Ja, ja. Aber also wirklich, ja.
Morgen wissen wir mehr.
Der Bundesverband Musikindustrie fordert rund um das Thema künstliche Intelligenz klare Vorgaben durch den Gesetzgeber. Der Vorstandsvorsitzende Florian Drücke sagte, besonders bei Deepfakes, wie beispielsweise mit KI-gefälschten Stimmen echter Popstars, gebe es dringenden gesetzlichen Handlungsbedarf. Sofern Künstlerinnen und Künstler einer solchen Nutzung nicht zugestimmt hätten, sei das nicht hinnehmbar. Auch bei Urheberrechten und Lizenzierung besteht demnach Nachbesserungsbedarf. Der Interessenverband, der nach eigenen Angaben rund 200 Musikfirmen in Deutschland vertritt, sieht in der KI-Verordnung der Europäischen Union einen vielversprechenden Schritt. Die EU-Länder wollen das Gesetz voraussichtlich morgen in Brüssel final beschließen. Weil sie zu sehr nach der Stimme von US-Schauspielerin Scarlett Johansson klingt, hat die Entwicklerfirma OpenAI beschlossen, eine künstliche Intelligenzstimme bei ChatGPT vorerst nicht mehr zu benutzen. Die Stimme erinnert demnach zu sehr an eine von Johansson gespielte KI-Assistentin aus dem Film Her. In dem Streifen verliebt sich der von Joaquin Phoenix gespielte Protagonist in die KI-Software. In einem Blog-Eintrag unterstrich OpenAI, dass ihrer Meinung nach KI-Stimmen nicht absichtlich die charakteristische Stimme von Berühmtheiten nachahmen sollten und betonte, dass die Sky genannte Stimme keine Imitation Johansons sei. Sie basiert demnach auf der Stimme einer anderen anonymen Schauspielerin, die sich dafür beworben hatte und bereits 2023 bei ChatGPT eingeführt wurde. Frankreich hat Maßnahmen zum besseren Schutz von Minderjährigen an Filmsets angekündigt. Wie Kulturministerin Dati mitteilte, muss ab diesem Sommer bei jeder Produktion mit Darstellerinnen und Darstellern unter 18 ein Kinderbeauftragter anwesend sein. Das sei künftig auch Voraussetzung für Mittel der staatlichen Filmförderbehörde, sagte Dati laut der Zeitung Le Monde am Rande des Festivals in Cannes. Die Hilfen waren bereits an Schulungen zu dem Thema gebunden. Die Verpflichtung dazu wurde nun auf einen größeren Personenkreis ausgeweitet. Ein unabhängiger Beauftragter war zuletzt vor allem von der Schauspielerin Judith Godrèche gefordert worden. Sie hatte Missbrauchsvorwürfe gegen zwei bekannte Regisseure erhoben und damit eine neue MeToo-Welle in Frankreich ausgelöst. Die Tarifpartner der Filmbranche hatten vor kurzem ebenfalls zusätzliche Vorkehrungen gegen Missbrauch vereinbart.
Und auch das war heute wichtig. Der High Court in London hat darüber entschieden, wie es mit Julian Assange weitergeht. Für die einen ist der in Großbritannien inhaftierte WikiLeaks-Gründer ein Staatsfeind. Für die anderen ist er ein Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Christine Heuer berichtet.
Jubel vor dem High Court in London. Julian Assanges Anhänger feiern, dass der WikiLeaks-Gründer gegen seine Auslieferung in die USA nochmals in Berufung gehen darf. Das Urteil ist ein wichtiger Erfolg für Assange. Er darf jetzt erst einmal nicht in die USA geschickt werden. Wäre es für die US-Seite ausgegangen, hätte er binnen Stunden ausgeflogen werden können. Die Richter hatten gefordert, dass die USA dem WikiLeaks-Gründer einen sicheren und fairen Prozess zusichern. Heute befanden sie, dass das, was die US-Anwälte vorlegten, nicht genug ist. Vor allem ging es darum, dass sie Assange als australischem Staatsbürger das für US-Bürger verbriefte Recht auf Rede- und Meinungsfreiheit nicht verlässlich zusichern wollten. Die USA hätten schön geredet, was ihrem Mann in den USA bevorsteht, sagte Stella Assange nach dem Urteil. Die Richter hätten ihnen das nicht abgekauft und die richtige Entscheidung getroffen.
The judges reached the right decision. We spent a long time hearing the United States putting lipstick on a pig. But the judges did not buy it.
Nun sei es an der Zeit, den schamlosen Angriff auf Journalisten, die Medien insgesamt und die Öffentlichkeit zu beenden, so Stella Assange. Die USA sollten den Prozess gegen ihren Mann fallen lassen.
The United States should read the situation and drop this case now. Now is the moment to do it.
Assanges Unterstützer hoffen auf eine politische Lösung. In Australien machen sich Parlament und Regierung dafür stark, Julian Assange frei und zurück in seine Heimat zu lassen. Darauf angesprochen hat US-Präsident Joe Biden kürzlich gesagt, wir erwägen das. Dieser eine Satz und das Urteil heute machen dem Team um Julian Assange hörbar Mut. Chloe Schlossberg von der linken Kampagne Peace and Justice Project.
This was a win and we needed it and
etwas verändert sich, etwas verschiebt sich und es wird sich weiter verschieben, bis wir Julian Assange heimbringen.
Something shifted and it's going to keep shifting until we bring Julian Assange home.
Aus gesundheitlichen Gründen war der Whistleblower selbst nicht zur Anhörung vor dem High Court erschienen. Im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh wird er nun mit seinen Anwälten die Berufungsverhandlung gegen seine Auslieferung vorbereiten. Unterstützt unter anderem vom früheren Labour-Chef Jeremy Corbyn, der das Peace and Justice Project gegründet hat.
I'm very relieved and very pleased because they haven't ruled that he must go to the USA.
Ich bin sehr erleichtert und zufrieden. Sie haben nicht geurteilt, dass er in die USA muss. Das heißt, es geht nochmal ganz von vorne los vor dem britischen Supreme Court. Das ist gut, wir kämpfen es bis zum Ende durch. Assanges Unterstützer, empfiehlt Corbyn, sollten ihren Protest jetzt fortsetzen und sogar verstärken.
Carry on campaigning and intensify that campaigning because
natürlich urteilen Gerichte unabhängig, aber Gerichte reagieren auch auf eine bestehende Stimmung. Die öffentliche Meinung ist auf der Seite von Julian. Nun gehe es darum, das jedem klar und deutlich zu machen.
Julian Assange wird also erstmal nicht an die USA ausgeliefert. Er darf erneut in Berufung gehen. 40.000 Kirchen gibt es in Deutschland, doch immer weniger Menschen besuchen die Gotteshäuser. Der Mitgliederschwund ist dramatisch. Es fehlt an Geld für den Erhalt der Kirchen. Bevor die Sakralbauten also vergammeln oder abgerissen werden, müssen neue Lösungen her. Und für die macht sich zu Pfingsten ein breites Bündnis aus Denkmalschützern und Architekten stark, Theologen und Kunsthistoriker in einem sogenannten Kirchenmanifest. Unterstützt von der Bundesstiftung Baukultur, von Universitäten, dem Deutschen Städtetag oder der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Theologin und Kunsthistorikerin Karin Berkemann gehört zu den InitiatorInnen des Kirchenmanifests. Guten Abend, Frau Berkemann.
Hallo.
Kirchen gehören zum kulturellen Erbe Europas, aber nicht alle Kirchen sind Weltkulturerbe. Warum fordern Sie in dem Manifest dennoch den Erhalt all dieser Bauten?
Weil ja nicht nur die Leuchtturmprojekte, die den Status des Weltkulturerbes haben, erhaltenswert sind, sondern auch die gesamte Landschaft. Das macht den besonderen Wert aus, so wie sie nicht nur ein Fachwerk auserhalten, das besonders alt oder besonders hübsch verziert ist, sondern sie sich bemühen, eine Landschaft, eine Kulturlandschaft zu erhalten, um das gesamte Bild wiedergeben zu können. Und sie brauchen eben diese Orte, darüber werden wir ja gleich noch ins Gespräch kommen, als Keimzelle und als Rückzugsorte an ganz vielen verschiedenen Orten, um ein Netzwerk zu bilden.
Aber warum sollen diese Gebäude auch für nichtgläubige Menschen eine Relevanz haben?
Weil diese Gebäude auch von nichtgläubigen Menschen teilweise errichtet wurden und bezahlt wurden. Sie können davon ausgehen, dass zu der Zeit, als man die Kirchen errichtet hat, die Dorf- oder die Orts- oder die Stadtgemeinschaft am Bau dieser Gebäude beteiligt war. Sei es als HandwerkerInnen, sei es bezahlend, sei es besuchend, sei es gestaltend. Und dann haben eben auch diese Orts- oder Stadtgemeinschaften das Recht, wie die Pflicht, an der Unterhaltung und am Weiterleben dieser Bauten beteiligt zu werden. Ganz abgesehen davon, dass sie auch den Bedarf daran haben, solche Räume, die nicht nur der Liturgie oder der Diakonie und Caritas dienen, dann auch in diesen vielfältigen Möglichkeiten wahrnehmen zu können.
Wunsch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander, denn den Kirchen fehlt einfach das Geld, um die Gebäude zu erhalten. Deshalb wird in dem Manifest für eine neue Trägerschaft plädiert. In Berlin hat ja zum Beispiel der Galerist Johann König die ehemalige St. Agnes-Kirche für 99 Jahre gepachtet und in eine moderne Kunstgalerie umbauen lassen. Schweben Ihnen solche Modelle vor oder wie könnte diese neue Trägerschaft aussehen?
Das ist eine der Möglichkeiten. Die König-Galerie in Berlin ist ein sehr schönes Beispiel, das zeigt, dass man den besonderen Charakter dieses Raumes, ein betonbrutalistischer Bau mit einer schönen Höhe und Weite und Materialität, der eignet sich besonders gut dafür, darin Kunst wirken zu lassen, besondere Gespräche und besondere Raumwahrnehmung zu haben. Sie werden aber auch andere Räume haben, die sich besonders dafür eignen, darin Musik zu machen, zum Beispiel können Sie sich eine Orgelkultur in Deutschland ohne Kirchen vorstellen? Ganz schwer. Es wird Räume geben, die durch ihren Standort, dass sie in Vierteln stehen, in denen viel Sozialhilfe benötigt wird, dann sich dafür eignen, dort, das gibt es zum Beispiel in Oberhausen, in der Kirche Heilige Familie, dort Tafelkirchen, also zur Ausgabe von Essen und Kleidung über die verschiedenen Tafelorganisationen zu machen. All das sind Möglichkeiten. Aber damit ist noch nicht das ausgeschöpft, was das Manifest möchte. Denn es geht darum zu sagen, die Trägerschaft für diese Gebäude dürfen wir nicht in klein zergliedern oder privatisieren, sondern das sind Räume des Gemeinwesens. Und genau in diese Funktion, und da ist die König-Galerie ein schönes Beispiel, können sie dann eben auch wieder der Gemeinschaft zugutekommen. Und da könnte eine Lösung sein, Gebäude, bei denen man nicht genau weiß, wie man damit umgeht, sie in eine Stiftungsträgerschaft zu geben.
Und aus welchen Geldern sollte diese Stiftung gespeist werden? Aus Steuergeldern?
Sie haben ja zum Beispiel die Situation im Ruhrgebiet gehabt, in den 80er, 90er Jahren, dass eine ganze auch Kulturlandschaft, die Zechenlandschaft, gestorben ist. Und diese Kulturlandschaft für die Menschen vor Ort nicht nur Arbeit und Brotgeber war, sondern eben auch das Landschaftsbild geprägt hat, die Identität geprägt hat. Man hat damals Lösungen gefunden, zum Beispiel zu sagen, dass die sich auflösenden Betriebe das Geld, was sie für den Abriss hätten aufwenden müssen, in eine Stiftung gegeben haben, samt den Gebäuden und den Flächen. Und diese Stiftung hat dann mit diesem Stiftungskapital, mit diesen Gebäuden Lösungen gefunden, um sie für kulturelle und soziale Zwecke zugänglich zu machen und sichtbar zu belassen und damit die Kultur zu pflegen. Das wäre eine der Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre mal genau zu schauen, der Staat gibt ja Geld an die Kirchen über verschiedene Konstruktionen und dieses Geld dann eben zu bündeln, um sich in einem Akt konzentriert um diese Gebäude zu kümmern.
Und trotzdem werden dann viele Menschen sagen, in Deutschland sind Kirche und Staat getrennt. Warum sollte der Staat bzw. die Steuerzahler der Kirche unter die Arme helfen?
Weil beim Bau dieser Kirchen auch mehr als nur die Kirchen beteiligt waren, weil diese Gebäude zum kulturellen Erbe gehören. Wir kümmern uns zum Beispiel um Schlösser und Burgen, ohne dass wir noch eine Monarchie haben. Das heißt, es gibt Gebäude, die ihre ursprüngliche Funktion verloren haben und ihre ursprüngliche Trägerschaft verloren haben, bei denen wir aber sagen, sie sind so prägend für unsere Kulturgeschichte, dass wir sie behalten wollen. Und zusätzlich kommt, dass sie mit den Kirchenbauten auch noch wunderbare öffentliche Räume häufig an zentralen Orten haben. Stellen Sie sich vor, in sich aufheizenden Städten haben Sie großartige mittelalterliche Gebäude, in denen man hineingehen kann und sich abzukühlen. Sie haben Versammlungsorte, an denen sich Menschen treffen können, Orte, an denen sie sein könnten, ohne konsumieren zu müssen, Orte, an denen sie Demokratie lernen können. All das, was wir eigentlich suchen und gerade neu bauen, haben wir schon, könnten wir also den Bedarf und den Baubestand zusammenführen.
Wir reden von 40.000 Kirchen in Deutschland. Ist man denn in der DDR, im Osten Deutschlands, anders mit diesen Gebäuden umgegangen als im Westen?
In der damaligen DDR war diese Notlage schon früher sichtbar. Dadurch, dass die Kirchenmitgliedschaften in diesen Gebieten schon sehr viel früher, zum einen durch historische, zum anderen durch politische Bedingungen, sichtbar wurden. Das heißt, kleine Gemeinden standen vor großen historischen Kirchen. Dort hat man sehr früh, einfach weil man musste, pragmatische Lösungen gefunden, zum Beispiel Teile von Kirchenschiff abgetrennt unter der Empore, um dann mit dem restlichen Kirchenschiff andere Nutzungen zu bedienen, von Kultur bis hin zu anderen Dingen. Und sie haben dort auch schon sehr lange Erfahrung darin, seit der Wiedervereinigung, dass sich kleine Ortsgemeinschaften solidarisieren, die im Kern nicht mehr christlich konfessionell gebunden sind, die aber sagen, ohne dieses Kirchengebäude markiert nichts mehr den Ort, dann verlieren wir die Identität und die sich dafür engagieren, die aber auch gewohnt sind, dass ein Gebäude nicht immer perfekt saniert sein muss. Wir sind es gewohnt, dass alles fast aussehen muss wie neu, aber dieses Improvisieren, Reparieren, auch mit ein bisschen Patina erleben, ich denke, da sind Erfahrungen gewachsen, von denen wir in den sogenannten alten Bundesländern sehr profitieren können.
In der DDR waren die Kirchen ja wichtige Treffpunkte für Oppositionelle, nicht nur aus der Kirchenbewegung, auch die Umwelt- und die Friedensbewegung fand in den Kirchen Räume zum Austausch. Wie wichtig sind Kirchen als politische Orte der Demokratie?
Ich wohne zur Hälfte in Frankfurt und dort haben wir gerade eine sehr lebendige Diskussion, ein Haus der Demokratie neu zu bauen. Neben der Paulskirche, an der Paulskirche. Genau solche Orte können Kirchen sein, ohne dass man neu bauen muss, was ja auch wieder eine Ressourcenverschwendung und eine Klimaschädigung bedeutet, weil ein gewachsener Bau ist immer umweltfreundlicher als ein Neubau. Und wenn Sie einen historisch gewachsenen Bau haben, können Sie daran lernen, wie verschiedene gesellschaftliche Institutionen ineinander greifen, wie wir damit umgehen, dass Dinge gelingen und dass Dinge scheitern, dass in diesen Räumen Bildnisse von Königen hängen, dass in diesen Räumen aber auch die Bürgerschaft gelebt hat. Also Sie können an diesen Räumen Reibungsflächen haben und Freiräume haben, um genau die Debatten zu führen, die wir im Moment brauchen. Insofern ja, Kirchengebäude können auch und müssen vielleicht und gerade in den Regionen, in denen wir gerade darüber sprechen, dass Rechtsruck stattfindet, können und müssen diese Funktion wahrnehmen. Und da ist wiederum die Rolle des Staates eine wesentliche.
Was könnten jetzt nächste Schritte sein?
Die nächsten Schritte werden sein, dass wir in die Gremien gehen, in die entscheidenden Gremien, auf kirchlicher Stelle, bei forschenden Institutionen, diese Dinge weiter diskutieren, dass Menschen weiter unterzeichnen, um diesem Anliegen Gesicht zu geben, dass wir Podien an den verschiedenen Orten machen, um zu sagen, wie konkret kann eine solche Stiftung aussehen? Oder habt ihr vielleicht sogar noch eine bessere Idee? Also zeichnen, diskutieren, konkrete Lösungen finden.
Die Theologin und Kunsthistorikerin Karin Berkemann über das online veröffentlichte Kirchenmanifest. Danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Berkemann.
Ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen.
Nicht nur die Bundesrepublik, auch die DDR hatte sogenannte Anwerbeabkommen geschlossen, ab 1980 zum Beispiel mit Vietnam. 60.000 Menschen kamen in der Folge ins Land. In Ost-Berlin gab es für die Vertragsarbeiter im Bezirk Lichtenberg einen riesigen Komplex aus 9 Wohnblöcken, Platz für 1.000 Menschen. Diese Plattenbauten stehen seit Jahren leer und sollen abgerissen werden. Die Künstlerin Sung Thieu, 1989 in Vietnam geboren und in Berlin aufgewachsen, hat mit ihrer Mutter in Lichtenberg gewohnt und darüber jetzt eine Ausstellung in Nürnberg gemacht. 1000 Times ist sie überschrieben. Matthias Dell hat sich mit Sung Thieu an ihrem früheren Wohnort getroffen.
Der Wohnkomplex an der Gehrenseestraße im Osten Berlins rottet schon so lange vor sich hin, dass selbst der Bauzaun drumherum mittlerweile verwittert ist. Der soll Unbefugten eigentlich den Zutritt verwehren.
Ich glaube, wir können hier rumlaufen.
Die 1989 in Vietnam geborene Künstlerin Sung Thieu hat hier als Kind Mitte der 90er Jahre gelebt. Block G, zweiter Stock, Zimmer 208. Anders als in den Medienberichten über Plattenbauten und die Ausländer, wie es damals hieß, eine schöne Zeit.
Ja, ich habe halt relativ gute Erinnerungen an meine Kindheit. Aber das täuscht vielleicht auch, weil ich gar nicht so eine genaue Vorstellung hatte, was es überhaupt bedeutet, in Deutschland zu leben und unter welchen Bedingungen so eine normale Familie sozusagen lebt. Wir haben zu dritt in dem Zimmer gelebt, meine Mutter mit einer Freundin von ihr. Und ja, damals war das halt wirklich eine sehr lebendige Community.
Mit informellen Geschäften, weil den ehemaligen Vertragsarbeitern im neuen Deutschland die Arbeitserlaubnis lange verwehrt wurde. Wer Bescheid wusste, konnte hier einkaufen, essen, zur Friseurin gehen. Den Unterschied zwischen medialem Bild und dem eigenen Leben hat Sung Thieu schon vor 20 Jahren am eigenen Leib erfahren, als sie mitspielte in der Fernsehserie Türkisch für Anfänger mit Elias Mbarek.
Ich glaub noch immer daran, ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt und wenn es jetzt beginnt gegen den Rest.
In Türkisch für Anfänger wurde einem großen Publikum erstmals das postmigrantische Deutschland gezeigt.
Und gleichzeitig hat es aber auch sehr viele rassistische Klischees, also einerseits damit gespielt und versucht, die aufzulösen und trotzdem aber auch die genutzt und eigentlich reproduziert.
Wie schon der Name ihrer Rolle illustriert.
Ching, was ja natürlich kein vietnamesischer Name ist, sondern sich wahrscheinlich aus diesem Spiel Ching Chang Chong herleitet. Und diese Rolle taucht immer mal wieder in meinen Werken auf als eine Form der Autofiktion, wo ich meine eigene Biografie nochmal fiktionalisiere.
Etwa in einem fiktiven Leserbrief des Mädchens Ching an die New York Times nach einem der Schauerberichte über den Wohnkomplex Gehrenseestraße in der Zeitung 1995. Der Brief ist in Sung Thieus Ausstellung 1000 Times zu sehen. Neben weiteren Textseiten, auf denen die strenge Ordnung notiert ist, die das Leben der Vertragsarbeiter nach Ankunft am Flughafen Berlin-Schönefeld bestimmte.
Nach der Abfertigung hier geht es in den Süden der DDR. In Erfurt, Karl-Marx-Stadt oder Gotha werden sie leben, arbeiten und lernen. Regierungsabkommen, Staatscharakter und Arbeitsverträge garantieren, dass es auch so sein wird.
Heißt es in einer Fernsehdokumentation von 1989. Sung Thieu hat im Bundesarchiv die Fluglisten recherchiert. Wann, wie viele Arbeiterinnen kommen und an welche Betriebe in der DDR sie verteilt werden. Hat alles abgetippt und gestempelt. Hat Bürokratie eine ästhetische Qualität?
Ich glaube, für mich geht es eher darum, Bürokratie zu verstehen. Oder mich interessieren natürlich aber auch so Werke wie die von Hanne Darboven, die Wiederholung des Schreibens oder des Schreibaktes. Dieser Versuch, halt was zu greifen, und man kann es nicht ganz genau greifen, was es ist. Das interessiert mich natürlich schon auch an den Blättern und an dieser Menge auch von Textblättern, die sich dann in meinen Ausstellungen wiederfinden.
Darunter auch Berichte der Staatssicherheit. Etwa über diese Textilfacharbeiterin aus Karl-Marx-Stadt, die mit einem Vietnamesen liiert ist, was nicht erwünscht war.
Charakterlich wird sie als sehr selbstbewusst, teilweise überheblich sowie als sehr sicher auftretend bezeichnet. Ihr Selbstbewusstsein geht jedoch dahin zurück, dass sie stur und uneinsichtig auftritt. Nur ihr eigener Wille zählt. Nach Aussagen der Auskunftsperson ist sie nur schwer bzw. kaum von anderen Standpunkten zu überzeugen. Sie lässt sich nicht gern etwas sagen. Weiterhin tritt sie aber auch freundlich, kameradschaftlich und hilfsbereit in Erscheinung.
Der Versuch, einen fremden Menschen so zu greifen, hat auch was Komisches, weil der Text die Person eben nicht in den Griff bekommt. So macht Sung Thieus Kunst unaufdringlich etwas sichtbar. Das richtige Leben hinter den falschen Bildern. Nicht zuletzt durch die Objekte in der Schau. Reale Produkte wie Kassettenrekorder, Weinbrand, Keramik.
Was mich an diesem Keramikset interessiert, ist, dass sehr viele BürgerInnen heute noch so ein Keramikset zu Hause waren und ihnen eigentlich gar nicht klar ist, dass es mit der Hilfe von ausländischen Vertragsarbeitern produziert wurde. Und da geht es mir um so eine Rekontextualisierung dieser sehr nostalgischen Objekte, in der sehr viel Nostalgie steckt und gleichzeitig aber auch sehr viel unsichtbare Arbeit, die nicht anerkannt wird.
Die Künstlerin Sung Thieu, ihre Ausstellung 1000 Times, ist noch bis zum 9. Juni zu sehen in der Nürnberger Kunsthalle. Nach dem langen Pfingstwochenende gibt's morgen wieder frische Zeitungen und die gedruckten Feuilletons vom Dienstag sichtet Tobias Wenzel.
Blutig sind die Themen der Feuilletons vom Dienstag. Blutig in der Fiktion, aber leider auch in der Wirklichkeit. Was war schlecht vergangene Woche? Fragt die Taz Friedrich Küpersbusch. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, antwortet er und meint das Vorgehen Israels im Gazakrieg. Und auf die Frage, was in dieser Woche besser werde? Anklage gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damit spielt Küpersbusch darauf an, dass der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nun Haftbefehle gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu und dessen Verteidigungsminister und gegen drei Hamas-Anführer beantragt hat. Der Hamas kann es egal sein, wenn ihre Führer per Haftbefehl gesucht werden. Ihr Status als Parias ist schon nicht mehr steigerbar, schreibt Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung. Für Israels Politik aber bricht eine neue Zeit an. Die Anklage gegen Netanyahu sei richtig, so Steinke. Wer wie Netanyahu und die israelische Militärführung mit Beharrlichkeit die zunächst vorsichtigen, zuletzt immer eindringlicheren Ermahnungen internationaler Juristen wie auch politischer Partner in den Wind geschlagen hat, im Häuserkampf auf Zivilisten Rücksicht zu nehmen und diese etwa nicht hungern zu lassen, der hat sich entschieden, eine rote Linie zu überschreiten. Gestorben und teils extrem blutig wird auch in einigen Filmen, die beim Festival in Cannes im Rennen um die Goldene Palme sind. Das Cannes Filmfestival ist ein gewaltiges Perpetuum mobile, das, einmal in Gang gekommen, seine Bewegungsenergie aus sich selbst heraus entwickelt, erklärt Andreas Busche im Tagesspiegel zur Halbzeit der diesjährigen Festivalausgabe. Die Zusammenfassungen der Filme, die David Steinitz in der Süddeutschen gibt, haben schon selbst großen Unterhaltungswert. Es geht grob gesagt um Masochismus, Kannibalismus, Orgien und den Verdacht, dass Hunde die Weltherrschaft übernommen haben könnten, schreibt er über Kinds of Kindness, den Film des griechischen Regisseurs Yorgos Lanthimos, in dem unter anderem Emma Stone und Willem Dafoe Hauptrollen spielen. Den Plot von Jacques Audiards Film Emilia Perez gibt Steinitz so wieder. Der Film erzählt die Geschichte eines mexikanischen Kartellbosses, der als Frau leben möchte und eine Geschlechtsumwandlung vornimmt, um im Anschluss Gutes für die Menschen zu tun, die unter seiner Terrorherrschaft gelitten haben. Das Ganze werde auch noch als Musical erzählt. Emilia Perez und Kinds of Kindness seien in Cannes begeistert aufgenommen worden. Am meisten gestaunt mit offenen Mündern und erblasst, habe das Publikum allerdings beim Sehen des Films The Substance mit Demi Moore in der Hauptrolle. Der Horror-Thriller erzählt von einer TV-Aerobik-Kursmoderatorin, die von ihrem Senderchef rausgeschmissen wird, weil er sie zu alt findet. Durch Zufall stößt sie auf ein geheimes Verfahren, das es ihr mit perfekter DNS-Zauberei ermöglicht, sich aus ihrem alternden Körper zu schälen, wie aus einem Kokon. Liefert David Steinitz in der SZ eine weitere skurrile Zusammenfassung, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass beim Drehen des Filmfinales vermutlich nahezu alle Kunstblutvorräte der Welt aufgebraucht worden seien. Denn zum Schluss explodiere die verjüngte Frau. Bleiben wir beim Blut. Die Wildtierunfälle in Deutschland häuften sich. Und die Verhinderung solcher Unfälle sei teuer, berichtet Hans Zippert noch wahrheitsgemäß in der Welt, um dann, wie üblich in seiner satirischen Kolumne, der humorvollen Fantasie freien Lauf zu lassen. Lastenaufzüge für wandernde Lachse, Rolltreppen für ältere Bären und Rollatoren für gehbehinderte Wölfe verschlingen Milliarden, schreibt Zippert. Vor diesem Hintergrund werden Überlegungen laut, die Autobahnen für Tiere zu öffnen und für den Autoverkehr zu sperren.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.